Hallo und herzlich willkommen zur 162. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es um eine Geschichte, die ich schon in Folge 155 kurz vorgestellt habe, also im letzten Sommer. Sie ist nämlich im deutschen Sammelband Ferien mit Agatha Christie enthalten. Sie heißt Triangle at Rhodos, Dreiecksgeschichte auf Rhodos. Ihren ersten Auftritt hat sie im Strand Magazine im Mai 1936. Natürlich ist es eine Poirot-Geschichte, was sonst im Poirot-Jahr 1936. In Buchform erscheint sie schon kurze Zeit später, im März 1937, im Sammelband Murder in the Muse. Auf Deutsch ist dieser Sammelband auch erschienen, und zwar unter dem Titel Hercule Poirot schläft nicht. In diesem Sammelband ist es die kürzeste Geschichte, was nichts daran ändert, dass sie für eine Kurzgeschichte viel zu lang ist. Im Englischen spricht man dann eher von einer Novella als von einer Short Story. Rhodos war damals in den 30ern eine beliebte Ferieninsel der britischen Mittel- und Oberschicht und entsprechend war man eher unter sich. Wie alle von ihr beschriebenen Feriendomizile kannte Agatha Christie auch Rhodos aus eigener Erfahrung. 1931 war sie dort für einige Wochen gewesen, bevor sie weitergereist war nach Ninive, um ihren Mann bei seinen Ausgrabungen zu besuchen. Und sie hatte auf Rhodos einen großen Teil von Lord Edgware Dies geschrieben. Die Insel, heute ja griechisch, gehörte übrigens seit 1912 zu Italien. Und die Mussolini-Regierung trieb in den 1930ern massiv die Italisierung der Insel voran. Das alles spielt in dieser Geschichte keine Rolle, beziehungsweise es wird beiläufig, wie selbstverständlich erwähnt. Für Agatha Christie und Hercule Poirot, ebenso wie für ihre Leserschaft, war es das natürlich auch. Aber so ganz ohne Lokalkolorit geht es eben auch nicht, so sehr sich das Ganze auf den Strand und das Hotel konzentriert. Zu Beginn des dritten Kapitels macht Poirot einen Ausflug zum Berg des Propheten, dem Prophetis Ilias, 798 Meter hoch, von Pinienwäldern bedeckt. Poirot ist bezaubert von der Stimmung und von dem Ausblick auf die Insel und das Meer. Es ist passend, dass er hier einen letzten Versuch macht, die Katastrophe zu verhindern, aber auch auf dem Berg des Propheten hat der Prophet Hercule keinen Erfolg. Der Mord findet am 29. Oktober 1935 statt und an diesem Abend wird auch über Politik geredet. Es ist von einer Neuwahl die Rede, die wegen der Palästina-Frage ausgerufen werden könnte. Die Neuwahl kommt tatsächlich zustande wenig später, aber sie ist deshalb ausgerufen worden, weil Prime Minister Ramsay MacDonald im Juni zurückgetreten war und sein Stellvertreter Stanley Baldwin setzt eine Neuwahl an, die am 14. November stattfindet. Themen des Wahlkampfes sind vor allem die Wirtschaftslage, die Wiederbewaffnung und die Haltung zu Hitler-Deutschland. Die Geschichte beginnt ganz typisch für Agatha Christie mit einem Gespräch über die Menschen, die später eine Rolle spielen werden. Sie benutzt dafür gerne eine Person, die es genießt, über andere zu reden und die gut Bescheid weiß in der High Society oder fast High Society. Man könnte sagen, eine Person, die gerne klatscht und tratscht. Meistens sind das bei Agatha Christie Frauen, allerdings gibt es Ausnahmen. Eine besonders interessante ist Mr. Satterthwaite in den Mr. Quinn-Geschichten. Hier ist es Pamela Lyle, eine junge Touristin, von der die Autorin schreibt: Miss Lyle, whose principal interest in life were the observation of people round her and the sound of her own voice. Miss Lyle, deren Hauptinteresse darin lag, die Menschen um sich herum zu beobachten und ihre eigene Stimme zu hören. Das erste hätte man auch von Mr. Satterthwaite sagen können, das zweite eher nicht. Miss Lyle hat allerdings auch in Monsieur Poirot einen sehr interessierten Gesprächspartner. Dieser vertritt übrigens am Anfang dieser Geschichte eine Theorie, die eigentlich eher zu Miss Marple gehört, nämlich, dass Menschen immer wieder genau gleich handeln und nicht wirklich gegen ihren Charakter agieren können. Wie der Titel schon sagt, geht es um ein Liebesdreieck, ein Triangle. Da ist die wunderschöne, sexy, egozentrische und auch ein wenig einfältige Valentine Chantrey. Fast schon eine Stereotype bei Agatha Christie. Solche Frauen begegnen uns bei ihr immer wieder. Valentine ist zum fünften Mal verheiratet, dieses Mal mit einem Commander der Navy, Captain Chantrey. Ein jähzorniger Mann, der immer mal wieder mit einem wilden Tier verglichen wird. He sat by her like some wild beast that guards its prey. Er saß neben ihr wie ein wildes Tier, das seine Beute bewachte. Man könnte es als ein fragwürdiges Frauenbild der Autorin interpretieren, dass sie so oft wunderschöne, aber etwas einfältige Frauen porträtiert. Frauen, die nicht merken, dass sie auf den Gefühlen von Männern herumtrampeln oder denen das egal ist, bis sie zu weit gehen und in der Regel ermordet werden. Allerdings sind es gefühlt ebenso oft Männer, die ihre Macht ausspielen und so lange andere verletzen und demütigen, bis sie das Mordopfer sind. Dabei entschuldigt Agatha Christie den Mord keinesfalls. Natürlich fallen Bemerkungen wie »er hat bekommen, was er verdiente« oder »hätte sie sich nur ein bisschen mehr zurückgehalten«. Aber das ist nicht die Haltung der Autorin. Und in Problem at Sea, vorgestellt in der letzten Folge, greift Poirot sogar selbst zu einer sehr rüden Maßnahme, weil er Mord für unentschuldbar hält, obwohl man auch sagen könnte, naja, wäre das Mordopfer vielleicht ein bisschen netter gewesen, wäre es anders gelaufen. In diesem Fall sagt er, her stupidity killed her, ihre Dummheit hat sie getötet. Aber nicht, um da einen Ursache-Wirkungszusammenhang herzustellen, auch nicht als Vorwurf, sondern als traurige Feststellung. Aber vielleicht ein leichter Widerspruch gegen ihn. Es war eigentlich nicht ihre Einfalt, die sie getötet hat, sondern etwas ganz anderes, ein anderes Motiv. Und mir ist auch nicht so ganz klar, was das Mordopfer wirklich anders hätte machen können. Nun aber zurück zur Handlung. Auf die Chantreys trifft nun ein ganz nettes Touristenpärchen, Marjorie und Douglas Gould. Douglas ist ganz offensichtlich sehr schnell Wachs in Valentines Hand. Die genießt das. Ihr Ehemann, der Commander, ist aber fuchsteufelswild. Auch Marjorie Gould wirkt nicht gerade glücklich, verständlicherweise. Ein Dreieck, von Poirot mehrfach in den Sand gezeichnet, bahnt sich an. Doch man muss auch sagen, Valentine Chantrey und Douglas Gould passen eigentlich ganz gut zusammen. Beide unglaublich gut aussehend und gleichzeitig nicht die schlauesten. Poirot macht ja eigentlich Urlaub. Er hat sich auf dem herbstlichen Rhodos eine ruhige, abgeschiedene Zeit versprochen. Doch nun lässt ihm diese Dreieckskonstellation keine Ruhe. Er erwartet eine Katastrophe. Er versucht, das Schlimmste zu verhindern, vergeblich. Abends bricht Valentine Chantrey beim Cocktailtrinken zusammen, vergift mit Strophanthin. Allerdings war das der Drink, der eigentlich für ihren Mann bestimmt war. Diese Geschichte, sie gefällt mir sehr gut, lebt vor allem von ihrer Stimmung. Beschreibungen, Dialoge, Kommentare der Außenstehenden, die Vorahnungen, Poirots, die Atmosphäre wird immer düsterer, bis es zum Knall kommt. Aber natürlich ist Poirot sehr schnell auf der richtigen Fährte. Ermittelt wird faktisch gar nicht, denn Poirot hat schon auf dem Berg des Propheten eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Interessant ist der Blick auf die englischen Touristen, die in den 30ern beginnen, diese Insel zu entdecken und, ein zeitloses Phänomen, eine eigene Gemeinschaft bilden, in der die Einheimischen keine Rolle spielen. Rhodos ist damals noch exklusiv, wahrscheinlich auch teuer genug, sodass die Strände deutlich weniger überfüllt sind als an der englischen Südküste. So sind die Reichen und Schönen unter sich. In diesem Hotel gibt es nur 12 Gäste aus England und Italien und Belgien natürlich. Sonnenbräune spielt eine bedeutende Rolle, vor allem gleichmäßig braun zu werden. Dabei kommen auch verschiedene Sonnenöle zum Einsatz. Kleidung ist zumindest bei den Frauen auf ein Minimum reduziert. Das verwendete Gift schließlich, Strophanthin, ist bei Agatha Christie nicht oft verwendet, nur ein weiteres Mal. Es ist ein sehr schnell wirkendes Gift, ursprünglich in Ostafrika als Pfeilgift, etwa bei der Elefantenjagd eingesetzt. In abgeschwächter Form wurde und wird es auch als Herzmedikament eingesetzt, in Konzentrationslagern vereinzelt, um Häftlinge zu ermorden. Es wird aus den Samen einer afrikanischen Schlingpflanze gewonnen. Völlig irrelevant für diese Geschichte, die afrikanische Mähnenratte kaut strophantinhaltige Pflanzen und speichelt dann deren Saft ins Fell, um gegen Fressfeinde geschützt zu sein. Sie selbst ist aus ungeklärten Gründen dagegen immun. Schließlich noch einige Worte zur Verfilmung. Am 12. Februar 1989 strahlt ITV die 6. Folge der 1. Staffel von Agatha Christie's Poirot aus. Poirot, David Suchet. Gedreht wurde hauptsächlich auf Rhodos. Übrigens genauso wie für die nächste Folge Problem at Sea, die ja eigentlich in Ägypten spielt. Wieder einmal ist hier viel Lokalkolorit dabei. Auch am Rande werden die Probleme zwischen den Einheimischen und der italienischen Besatzung thematisiert. Nur die griechisch interpretierte Titelmelodie der Serie, die immer wieder mal erklingt, ist irgendwie zu viel des Guten. Die Handlung wird im Wesentlichen beibehalten, macht aber den einen oder anderen zusätzlichen Schlenker und am Ende gibt es eine Verfolgungsjagd auf See. Das alles ist nicht wirklich notwendig, ergibt aber natürlich die notwendigen 50 Minuten und schadet auch nicht. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind sehr gut, allen voran Poirot und eine ganz bezaubernde Pamela Lyle, aber auch die Chantries und die Golds haben mir in ihrer Darstellung gut gefallen. Eine schöne Folge, obwohl ich die Vorlage noch etwas mehr genossen habe, sie ist dann irgendwie doch stringenter. Fazit des Ganzen, eine tolle Geschichte. Meines Erachtens ist sie deutlich stärker als Problem at Sea, die vorhergehende Poirot-Geschichte. Sie ist im Sammelband Hercule Poirot schläft nicht, auch auf Deutsch enthalten, als letzte und kürzeste der vier Novellas. Also unbedingte Empfehlung, einfach mal reinlesen. Beim nächsten Mal geht es natürlich mit Poirot weiter, mit einer aber kaum bekannten und sehr raren Geschichte. Bis dahin, alles Gute!